Deutschland kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Der 10-jährige Jojo Betzler möchte gerne ein Vorzeigenazi bei der Hitlerjugend sein. Dabei wird er unterstützt von seinem imaginären Freund Adolf Hitler. Doch als er entdeckt, dass seine Mutter auf dem Dachboden ein jüdisches Mädchen versteckt, steht seine Welt Kopf. Wohl oder übel muss er sich seinem blinden Nationalismus stellen. Die tiefschwarze Satire des neuseeländischen Regisseurs Taika Waititi wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und für 6 Oscars nominiert. Gewonnen hat er den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch. Auch der beeindruckende Newcomer Roman Griffin Davis als Jojo wurde für seine Darstellung mit dem Critics' Choice Movie Award als bester Jungschauspieler ausgezeichnet. Die Presse feierte den Film ebenfalls. TV Movie schreibt, Jojo Rabbit ist eine gelungene Anti-Hass-Satire. Jojo Rabbit könnt ihr ab sofort als 4K, UHD, Blu-ray, DVD oder als Download erhalten. Wer Lust auf weitere Hintergrundinfos zu dem Film hat, der sollte sich die 4K, UHD oder die Blu-ray besorgen. Hier findet ihr neben einem Audiokommentar von Regisseur Taika Waititi oder einem interessanten Blick hinter die Kulissen auch einige Outtakes vom Set. Und nun sprechen Sassan Niaseri und Arne Wielander, die freiwilligen Filmkontrolleure, über den Film Jojo Rabbit.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der freiwilligen Filmkontrolle FFK Podcast von Rolling Stone. Wie immer gilt, ihr abonniert uns auf Spotify, auf Deezer und iTunes oder hört euch die aktuelle Folge an am oberen Rand des Artikelplayers auf jeder Seite. In der heutigen Folge sprechen Arne Wielander und ich über Jojo Rabbit, der nun fürs Heimkino erschienen ist, Blu-ray, DVD und so weiter. Das Interessante ist, ich habe den Film gesehen, das war im Februar, da hatte er seine Deutschlandpremiere in Berlin im Kino International und da hatte ich schon gedacht, weil Taika Waititi war auch selber da und der Produzent des Films auch. Und da hatte ich gedacht, irgendwie, Mensch, das ist ja auch ganz schön. Also der hatte irgendwie die Ruhe weg, da nochmal nach Berlin zu fahren, weil das nämlich direkt schon in der Oscar-Season gewesen ist. Ich glaube, der Film hatte seine Deutschland-Premiere vielleicht irgendwie 15 Tage oder so vor der Academy Awards-Verleihung in Los Angeles. Da ist er nochmal auf eine Tour gegangen, Taika Waititi, durch Deutschland und Europa, um den Film mal selber vorzustellen. Und das ist eigentlich ziemlich mutig, weil normalerweise, er war ja auch schon für den Oscar nominiert für diesen Film, bestes Drehbuch unter anderem und beste Regie. Normalerweise denkt man ja, dass man sich in der Awards-Season, wenn man so die Werbetrommel rühren muss in Hollywood, eigentlich weniger die Zeit noch nimmt, dafür durch Europa zu tingeln. Und da habe ich drüber nachgedacht, woran das wohl gelegen haben könnte. Und dann war mir klar, dass ihm natürlich wichtig gewesen sein muss, wie gerade das deutsche Publikum auf diesen Film reagiert, ob es lacht, ob es an den richtigen Stellen lacht, ob es an den richtigen Stellen still ist und wie es generell mit diesem Thema deutscher Geschichte umgeht. Das war so meine Interpretation des Abends, warum er sich nochmal die Mühe gemacht hat, überhaupt nochmal nach Europa zu fliegen, obwohl er längst seinen Film für den wichtigsten Filmpreis der Welt in Amerika hätte bewerben müssen. Und er wurde an diesem Abend auch belohnt, denn man hatte den Eindruck, ich saß ja auch im Publikum, dass die Leute an den richtigen Stellen über Hitler gelacht haben und an den richtigen Stellen nicht gelacht haben.
Ja, gibt es überhaupt die Unterscheidung solcher Stellen? Also wir müssen etwas zur Handlung sagen, zur Struktur des Films und zu den Absichten. Zu sagen, es handelt sich um eine Satire, eine Fantasie, so, wäre sogar etwas zu kurz gegriffen. Es ist eine Groteske, es ist ein Märchen, eine Kindergeschichte, fast bilderbuchartig, Bonbonfarben in künstlichen Kulissen gedreht, übrigens in Tschechien offenbar. Vor allem, wenn man den Abspann sieht, die Namen dort der Techniker und der Kulissenbauer und des Stabs, erkennt man, dass es in Tschechien gedreht wurde. Also zum Teil on location kann man sagen, man sieht die Bauten, wie man sie von Görlitz kennt, wo viele Hollywood-Filme gedreht wurden, die während der Zeit des Krieges oder vor dem Krieg spielen. Die Geschichte von Jojo Rabbit, der tatsächlich, glaube ich, Johannes heißt, oder Johannes? Johann?
Ich glaube auch,
ja. Ja, verkürzt dann zu Jojo und Rabbit, weil er in einem Jugendlager, also tritt der Hitlerjugend bei oder dem Pimpfen, ich ist 10 Jahre alt. Und
sah so ein bisschen aus wie Wes Anderson, nur in echt.
Ja.
Wes Anderson macht auch mal diese Boy Scout-Ästhetik, genau. Bloß auf Amerika übertragen.
Ja, und das, ich glaube, das Budapest-Hotel wurde ja auch in Tschechien gedreht, nicht in Ungarn. Und auch die Ästhetik ist vergleichbar, das von Taika Waititi, der sich an die Filme von Wes Anderson sicher anlehnt, der sich daran orientiert hat mit diesem Film. Und aber dazu kommen wir später, was möglicherweise noch Vorbilder sein können. Zurück zu dem 10-jährigen Jojo. Also das ist natürlich insofern auch inkonsequent, als es im Deutschen nicht, also da wäre es Jojo und Rabbit, weil in einem Jugendlager, wo eine blonde Walküre ist, ein Hauptmann, sehr hoher Rang für so einen Jugendfähnleinführer, Und viele Jugendliche, die zelten, da wird eine lustige Bücherverbrennung gemacht. Also es ist alles vollkommen ideologisch, Bund deutscher Mädels, die Mädchen laufen da auch rum. Und es erweist sich bei einer Übung, nämlich dem, es wird auch geschossen oder werden so paramilitärische Übungen gemacht. Und beim Werfen einer Panzergranate oder so eines Mörsers, verletzt sich Jojo schwer. Also das missglückt ihm, der Wurf mit dieser Handgranate. Und im Folgenden sieht man dann, dass er lädiert ist. Es sind allerdings nur leichte Kratzer im Gesicht. Seitdem gilt er aber als Hasenfuß, also als Karnickel sozusagen. Es wurde von dem Hauptmann übrigens gespielt, von Sam Rockwell, auch dazu aufgefordert, seinen Mut darin zu beweisen, dass er ohne Bedauern und ohne zu zögern töten kann, und er soll einem großen Hasen das Genick brechen. Das tut er nicht, das tut ein Helfer, und auch deshalb gilt er schon als hasenfüßig und als kleiner Feigling.
Aber die ganze Zeit ist Adolf Hitler dabei.
Ja,
also Taika Waititi ist ja sein imaginärer Freund Adolf, der ihm eigentlich so ein bisschen wie ein Unterbewusstsein oder wie ein Über-Ich immer wieder in die Quere kommt und immer wieder auffordert, ein bisschen mehr Mut zu zeigen oder es den anderen zu zeigen. Und das ist sozusagen das Szenario, das mich noch fast mit am meisten beeindruckt hat, dass es so auch noch nicht zu sehen gab, vielleicht auch, weil es wenig so Fantasy-Filme oder Sci-Fi-Elemente im Umgang mit dem Nationalsozialismus, mit dem Dritten Reich gegeben hat, natürlich, dass es überhaupt irgendwie, dass diese Figur des Adolf Hitler immer präsent gewesen ist in den Köpfen. Das ist ja klar, denn der Diktator hat ja alle beherrscht. Aber das ist in dieser Weise halt irgendwie, dass ein Junge, der eine viel spielerische Herangehensweise an den Schrecken hat, ihn halt zu einer lustigen Figur umdeutet, die mit ihm redet. Das war ein ganz cleverer Zug.
Ja, also Hitler ist der große Bruder. Also er ist zugleich die Führergestalt natürlich, die auf den Plakaten zu sehen ist. Und der diese Jungs, der die Kinder indoktriniert hat mit der Ideologie, die aber nicht so ganz klar ist. Also was den Judenhass, und darum geht es dann im Wesentlichen in dem Film, was das angeht, so gibt es die grellsten Karikaturen und Klischees, also noch jenseits der Stürmerkarikaturen, etwa, dass jüdische Menschen wie Fledermäuse nachts in Zimmern hängen von der Decke. Sie werden als Fratzen gezeichnet. Jojo malt dann selbst solche Zeichnungen. Und er ist vollkommen verblendet. Er ist überzeugt vom Führer, und er ist es aber nicht nur durch Propaganda, sondern weil ihm dieser, ja, für ihn nicht imaginäre Adolf Hitler, der auch so aussieht, weil der ihm zur Seite steht, der unterstützt ihn von Beginn an bei diesen Waldübungen, bei dieser Überlandfahrt, bei diesem Lager, und er ermutigt ihn, er läuft neben ihm her und er bestärkt ihn.
Und er macht ihn auch gleichzeitig auch zum Superhelden, weil, man darf nicht vergessen, die meisten Filme hätten versucht, Hitler so zumindest physiognomisch so darzustellen, wie er ist, aber Taika Waititi spielt die Rolle ja selbst, und er hat ja mit Hitler überhaupt keine Ähnlichkeit. Er ist eher eine Borat-Figur, sehr groß, sehr dünn und sehr dunkel. Und das sind halt so Merkmale, die auf Hitler, den echten Hitler, gar nicht zugetroffen. Ja. Das heißt ja, der Junge, der stellt ihn sich sowieso ganz anders vor, weil er sowieso von Hitler wahrscheinlich nur dessen Stimme aus dem Volksempfänger gehört hat oder mal irgendwie die Wochenschau oder sowas. Er weiß gar nicht, wer dieser Mensch ist.
Aber jenseits des Physiognomischen und der tatsächlichen Physis Genügt es natürlich, wie immer, wie bei Charlie Chaplin, bei anderen Darstellern, bis hin zu Anthony Hopkins, dass die schwarzen Haare, dass der Scheitel, dass das Bärtchen und dass die Uniform, die martialische Uniform gezeigt wird, der Koppelgürtel mit diesem riesigen ledernen Halfter für die Pistole. So. Und insofern ist auch diese eigentlich die beiläufige Schlamperte oder so Karnevalskarikatur Hitlers überzeugend. Das ist natürlich eine überdrehte Figur und ist fast eine Comicfigur, vielleicht etwas gefährlich. Manche würden sagen, naja, ist das nicht eine Trivialisierung dessen, worum es geht. Aber nein, es handelt sich um ein so bizarres Szenario. Die Mutter Jojos wird von Scarlett Johansson gespielt und sie ist eine Widerständlerin, was im Laufe des Films erkennbar wird. Ihr Mann ist, also Jojo wird damit konfrontiert, dass der Nazi-Hauptmann sagt, naja, dein Vater war schon, ist auch ein Hasenfuß, also auch ein Feigling, ist desertiert. Seit 2 Jahren ist er nicht, war er nicht gesehen. Man hält ihn offenbar für einen Deserteur. Viel später erfährt man, er war wahrscheinlich wie die Mutter im Widerstand, aber eben nicht im Land und also man weiß nichts über seinen Verbleib, aber Mutter und Sohn wohnen in einem ziemlich großen Wohnung in einem schönen Haus. Und da sind viele Zimmer und hinter der Wand eines Zimmers öffnet sich eine Art Hems oder Dachboden und ein junges Mädchen, etwas älter als Jojo, tritt hervor und das ängstigt ihn, das schüchtert ihn ein. Er nimmt auch sein Messer und droht ihm damit zu verraten, dass sie sich dort versteckt. Und
zumal sie ja selber überhaupt keine Angst hat. Ja, genau. Ja, und das Mädchen ist das Mädchen ist so toll, weil es ein Flüchtlingsmädchen wider Willen ist, wie alle anderen auch, aber halt selber nicht eingeschüchtert ist. Also sie ist sofort im Kampfmodus und bereit, dem kleinen Jungen zu zeigen, sie ist ja auch ein paar Jahre älter als er, wer hier eigentlich mehr weiß und wer eigentlich klüger ist. Also es gibt ja diese lustige Konfrontation, in dem sich beide diese Komponistennamen entgegenwerfen. Brahms, Mozart, sie kontert mit Gershwin und so weiter. Also sie weiß genau, wie sie ihn gegenhalten kann und jedes Argument, das er vorbringt, zur vermeintlichen Herrenrasse zu gehören, widerlegen kann.
Ja, also das ist halt eine Aufzählung, also Name-Dropping sagt man ja, eine kleine spielerische Auseinandersetzung. Sie sagt dann, ihr habt ja nur Komponisten. Sie hat schon Ärzte genannt, große Philosophen. Und dann sagt er noch Rilke und dann sagt er, ja, den hast du auch gelesen. Ne? Ja. So, aber der 10-Jährige weiß immer den Namen Rilke. Also das sind sehr drollige Momente, aber es ist auch etwas ganz Ernsthaftes. Diese sehr hübsche Frau, junge Frau, Mädchen, wahrscheinlich 14, 15 Jahre alt, ist stärker als er. Sie ist furchtlos, aber sie weiß natürlich, sie darf nicht verraten werden, wird von der Mutter versteckt. Die Mutter würde den Sohn nicht einweihen und der darf natürlich nichts sagen und das jüdische Mädchen bedroht ihn auch mit dem Messer und er ist ganz schön geängstigt. Also er will ein Held sein. Es gibt in dem Film Coolen Kampf Schuhe die zentrale Aussage der Nazi-Propaganda und sie werden niemals mehr friedlich sein. Sie werden niemals mehr zur Ruhe kommen, ihr Leben lang. Und das ist genau das, was hier gezeigt wird. Der 10-Jährige ist indoktriniert, er will ein Held sein, er will die Uniform tragen. Das Mädchen sagt einmal zu ihm, naja, da kennen sie sich schon besser. Also er ist eigentlich in sie verliebt, das erkennt man zunehmend. Und sie wird aber nicht in ihn verliebt sein, er ist ja auch zu jung und zu klein, was er dann später auch erkennt. Und sie sagt auch, dass sie ihn wie einen kleinen Bruder liebt, aber eben nicht anders. Naja, und sie sagt zu ihm, du trägst gern Uniform, du hast gern Abenteuer und Aufregung und du möchtest gern groß und stark sein, aber du bist kein Nazi, du bist trotzdem kein Nazi. Und das zeigt alles, was für Jungen, was für Kinder Abenteuer bedeutet, Aufregung, dazu zu gehören. Sie sagt auch, du willst dazugehören. Und er gehört aber nicht dazu. Ist der Hasenfuß, dein bester Freund, ist genau der dickliche Junge mit der Brille, der überall in allen Gesellschaften zu allen Zeiten der Außenseiter ist. Und der erkennt das auch selbst und der hat sich Jojo sogar untergeordnet, also der ein noch schwächerer hat sich dem Schwachen untergeordnet. So. Und der Junge hat nicht viele Kontakte. Also es gibt auch keine Schule und man sieht später auch dieses Pfadfinderlager, da diese Hitlerjugend gar nicht mehr. Der lebt zu Hause, Mutter ist meistens nicht da. Wie man dann spät sieht, Scarlett Johansson trägt so eine Art Jägerhütlein mit Blümchen. Genau in der Form, wie in den Filmen der 30er und der 40er Jahre Frauen tatsächlich, also in deutschen Filmen, Hütchen getragen haben. Übrigens auch Ingrid Bergman in einem Film von 1936. Und man sieht dann später, er beobachtet sie wieder bei einem absurden Arbeitseinsatz für Metall für den Führer. Und da hat er so eine Art Raketen, ist in eine Rakete gekleidet und geht in dieser Pappkonstruktion als wie in Wizard of Oz durch die Straße. Und da sieht er, wie seine Mutter Zettel auf Bänke legt und die verteilt, diese berühmten Flugblätter und von der Weißen Rose unter anderem. Weiße Rose, das ist der eine Bezug, Anne Frank mit dem Verstecken ist ein weiterer Bezug und die Verquickung mit einem komödiantischen, mit einem burlesken Motiv, nämlich dem Freund Harvey, mein Freund Harvey, das ist der Hase in dem berühmten Stück und dem Film, heute nicht mehr so bekannt, mit James Stewart. Da bildet sich jemand ein, hätte einen Freund, das ist ein riesiger Hase. Mein Freund Harvey ist also hier Adolf Hitler.
Es hätte fast ein Remake gegeben. Also Spielberg wollte ja den Harvey nochmal machen mit Tom Hanks in der Rolle. Ich glaube auch, dass es funktioniert hätte, unter der Voraussetzung, dass der Harvey-Hase nicht digital geworden wäre. Aber andererseits, wenn du so einen großen Kostümhasen hast, das kannst du halt natürlich auch nicht mehr bringen. Ja. Ich war halt dann, ich war nicht überrascht, dass Taika Waititi dafür den Oscar bekommen hat, für das beste adaptierte Drehbuch. Die Originalvorlage, der Name der Autorin fällt mir jetzt nicht ein, soll weitaus ernster gewesen sein. Es hat mich nicht überrascht, dass er den Oscar bekommen hat. Hollywood liebt solche Stoffe auch. Was natürlich völlig neu war, der große Diktator von Chaplin ist 1940, glaube ich, ne?
Ja.
Also quasi 80 Jahre nach den Szenen, in denen der große Diktator die Weltkugel durch die Gegend geworfen hat, gab es also wieder einen großen, bedeutsamen Film, der sich humoristisch diesem Thema angenähert hat und diesmal auch mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Ich habe dann so ein bisschen die deutsche Presse, aber auch die britische, war ein wenig skeptischer gegenüber dem Film, vielleicht auch aufgrund der eigenen historischen Vorbehalte. Bei den Briten hat es mich dann doch ein bisschen gewundert, aber die Amerikaner haben diesen Film total geliebt. Was glaubst du, wird noch ein Grund gewesen sein? Also sie setzen sich ja mit der Nazi-Zeit in Filmen weit weniger auseinander, als es die Deutschen tun.
Ja, also es gibt Nazis, die vor allem an die Nazis in Indiana Jones, im ersten Indiana Jones-Film erinnern.
Die haben Hitler ja auch gebracht, im dritten Teil.
Ja,
ja. Spät, aber Hitler kam
ja. Aber es sind immer diese Schergen, also Gestapo-Leute mit Schlapphüten, dunkel in den Mänteln. Und dann
Schaftstiefel.
Ja, und also weniger hier Soldaten und so martialische SS-Leute, sondern es sind hier eher die Beamten. So, die kommen zu viert, stehen sie vor der Tür und zur Durchsuchung und Scarlett Johansson, die Mutter, ist nicht da, Jojo ist da und die Jüdin tritt dann selbst hervor, weil das Fahrtenmesser gesucht wird. Der Junge hat das Fahrtenmesser ja nicht, sie hat es. Und sie tritt hervor und behauptet, sie sei Jojos Schwester. Also was wir nicht gesagt hatten, es gibt eine Schwester, die nicht mehr lebt oder die jedenfalls nicht mehr da ist. Und diese Tochter Lena heißt sie, glaube ich, wird jetzt von die Jüdin behauptet, sie sei die. Nimmt bei der Frage, wo denn die Papiere seien, werden die Papiere verlangt. Und da kramt sie in der Schublade und zunächst denkt man natürlich, naja, was will sie da finden? Also wie will sie es machen? Und dann fällt einem ein, naja, das sind noch die Unterlagen, da ist der Pass von Lena, der Tochter, die nicht da ist. So, und sie weiß das vorzuweisen und da ist auch eine Ähnlichkeit. Das erklärt zum Teil auch die Liebe Scarlett Johansons zu diesem viel jüngeren Mädchen, das sie auch lehrt und in einer sehr anrührende Szene, sagt sie, glaube ich, in diesem Hems oder wenn die beiden allein sind, erzählt sie, was Träume sind und was eine Frau machen sollte. Unter anderem nach Marokko reisen und Männern tief in die Augen sehen und sie leiden lassen und reisen und abend und tanzen. Der Tanz ist ein Motiv in diesem Film, kein ungewöhnliches Motiv. Es wird zum Ende auch wieder aufgenommen. Es gibt wenig Musik, aber es gibt ein bemerkenswertes Stück von Tom Waits am Anfang. Und ganz am Anfang bei diesem Pfadfinderlager der Hitlerjugend ist es, komm, gib mir deine Hand von den Beatles. Also das deutsch gesungene
und I want to hold your hand. Du darfst nicht vergessen, dass, glaube ich, noch nie im Kino zu hörende die Helden. Helden, also sozusagen die deutsche Version von Bowie's Heroes. Bowie hat das Lied ja 1978 nicht nur auf Englisch veröffentlicht, sondern auch auf Französisch und auf Deutsch. Helden gab es wahrscheinlich im Kino noch nie zu hören, vielleicht bei Christiane F., wobei da wäre ich mir gar nicht so sicher gewesen.
Ja.
Aber das wird am, das können wir spoilern, es wird am Ende nochmal gebracht, dieses Lied, was natürlich den Amerikaner auch nochmal überrascht haben wird, dass er dann gehört hat, dass David Bowie auch durchaus auf Deutsch gesungen hat. Und das bildet dann ja auch den Endpunkt. Es gibt ja am Ende sozusagen die Befreiung der Stadt durch die Alliierten, wo ja alles zerfällt, jede Ordnung, wo man auch etablierte Figuren wie im Sam Rockwell oder Alfie Allen, den die meisten ja aus Game of Thrones kennen, wo er den sogenannten Stinker spielt, Theon Graufreud, der übrigens, Fun Fact, der Bruder von Lily Allen ist, wer es nicht weiß. Ja, Alfie Allen ist tatsächlich der Bruder von Lily Allen. Dann erkennt man auch, wenn man es weiß, tatsächlich so ein bisschen Ähnlichkeit. Mm. All die machen ja auch sowas, so Travestieartige oder eine gewisse Art auch von Transvestie. Dann verkleiden sich auch und ziehen dann irgendwie Kämpfen in den Krieg. Der kleine dicke Freund, über den wir vorhin geredet haben, vom kleinen Jojo, der sowieso alles nur fasziniert betrachtet, berichtet dann wie so ein kleiner Nachrichtenreporter, was irgendwie diesen ganzen Straßen dann vor sich geht. Auch Sam Rockwell bekommt seinen Heroes-artigen Helden-Moment gegen Ende nochmal. Und all das sind Szenen, die natürlich auch sehr, sehr berührend waren, weil sie gezeigt haben, wie man mit diesem Irrsinn in einer großen Schlacht überhaupt versucht, seine eigene Haut noch retten zu können.
Ja, also was wir nicht gesagt haben, der Film spielt sowieso in den letzten Monaten, im letzten Jahr des Krieges, nach dem Stauffenberg-Attentat. Und es wird schon gerüstet gegen die Invasion. Also der Hauptmann mittlerweile ohnehin strafversetzt in die Schreibstube bereitet so eine Art Kolberg-artige Verteidigung der Stadt vor. Ne? Er selbst übrigens, das habe ich vorhin nicht beschrieben, bei der Szene der Hausdurchsuchung ist er es, der das jüdische Mädchen rettet. Sie sagt nämlich, also er fragt nach ihrem Geburtsdatum, und sie sagt 1. Mai und später sagt sie, es ist der 7.
Du,
der 7. Mai.
Und, eine,
er verrät sie nicht bei der Gestapo.
Eine Traumrolle übrigens für Stephen Merchant. Stephen Merchant, der den Ermittler spielt, den man hierzulande vielleicht als erstes gesehen hat in Ricky Gervais' Office UK in der Serie von 2001. Stephen Merchant ist eigentlich ein Comedy-Writer gewesen, der zusammen mit Ricky Gervais The Office erfunden hat. Der man erkennt das auch an Ricky Gervais' neueren Sendung, da wo er nicht mehr dabei gewesen ist, also ich glaube ab Alles nach Extras, wurde Ricky Gervais auch eine ganz deutliche Spur unlustiger. Und dieser Stephen Merchant, der damals dieses Dream Team gebildet hat mit Ricky Gervais, den Spitznamen Goggle Eyes hatte wegen seiner großen Augen, spielt diesen Gestapo-Oberchef, der dann diese Hausdurchsuchung vornimmt und wirklich in einer wahrscheinlich in der einzigen wirklich ernsten Rolle des Films neben wahrscheinlich Scarlett Johansson dann auch sehr, sehr bedrohlich wirkt und dann, wie du gesagt hast, auch fast Sam Rockwell und das jüdische Mädchen dann irgendwie, also sozusagen überführt. Und auch das war eine Szene, in der Dramatik, Spannung und aber auch Komödie sehr dicht beieinander liegen, denn die Absurdität der floskelartigen Begriffe und der Gesetze, die es einzuhalten galt im Dritten Reich. Ich sage nur, wenn 10 Leute 20 Mal Heil Hitler sagen müssen, das ist ja auch schon ein Comedy-Element, die Begrüßungsformeln durchzugehen, bevor sie erst zur eigentlichen Sache kommen, zeigt ja auch, inwieweit halt die Sprache alles schon zerstört hat.
Also jeder Einzelne begrüßt mit dieser Lehrformel jeden anderen Einzelnen. Wenn einer dazukommt, sagt er wieder zu den schon 4 oder 5 herumstehenden Heil Hitler, Heil Hitler, so wie man heute beiläufig sagt, hallo, hallo, ne, oder ich klopfe mal auf den Tisch, das wurde da nicht gemacht, ne, war aber auch gerade kein Tisch bei dieser Hausdurchsuchung. Und dann ist natürlich eine sehr ernstliche Angelegenheit, man sieht ein furchtsames Gesicht von Jojo, wie er sich auch fürchtet, aber das Mädchen fürchtet sich nicht so sehr, sie weiß um den Ernst der Situation, dass sie sich eigentlich nicht retten kann und dann kann sie es doch mit dem Kram in der Schreibtischschublade und weil Sam Rockwell als Hauptmann auf ihrer Seite ist. Aber The Merchant spielt es tatsächlich fantastisch, nämlich in der Schwebe haltend, die, so die Bedrohung, das Sadistische und dann das Amüsement dieses dieses Gestapo-Mannes, als er Karikaturen sieht, nämlich die Zeichnung Jojos, die das Mädchen als ihre Zeichnung ausgibt, nämlich die Darstellung der Juden als bedrohliche Kreaturen, Vampire und mit Hörnern und dergleichen. Und er freut sich und sagt, also gut gemacht, also hast du mir den Tag gerettet, jetzt stehen noch Exekutionen bevor oder die warten noch in der Folterzelle, jetzt gehe ich mal weiter. Und dadurch ist sie gerettet. Jojo sagt ihr am Ende, wenn sie, das darf man glaube ich vorwegnehmen, wenn sie dann schließlich das Haus verlassen, wir wollen etwas anderes hier nicht sagen, was in der Zwischenzeit geschieht. Aber ganz am Ende hat er ihr gesagt, sie fragt, wie ist es ausgegangen? Was ist da draußen? Und da sagt er, na, die Deutschen haben gewonnen, wir haben gesiegt. Und dann treten sie vor die Tür und da fährt der Jeep mit den GIs und der amerikanischen Flagge vorbei. Und dann sieht sie es und ohrfeigt ihn. Und er sagt, mittlerweile auch fast altersweise oder naseweiß geworden, ich glaube, ich habe es verdient.
Ja, aber ich kann das auch, das fand ich wirklich extrem berührend, dass er auch auf den letzten Metern noch versucht hat, dieses Mädchen für sich zu behalten, also diese Art von Macht auf sie auszuüben, dass er der Hausherr bleibt, weil sie als Jüdin in Gefahr ist und er als Deutsche halt über ihr Schicksal entscheiden könnte, weil immer noch die Gefahr bestehen könnte, dass er sie verpetzt. Das war schon, also das war auch ein Moment, den man der Figur des Jojo gar nicht übel nehmen kann, weil er ein kleiner Junge ist und jeder, der, da zitiere ich gerne unseren Freund Sting, every breath you take, er sagt auch halt irgendwie, natürlich, if you love somebody, set them free, was er danach versucht hat, wieder gut zu machen. Niemand, der jemanden wirklich liebt, will ihm die totale Freiheit schenken, weil es in der Natur des Menschen steht, diesen Menschen an sich zu binden. Und so hat halt Jojo Rabbit auch gedacht.
Ja, das ist der Grund dafür, weshalb er für einen Moment sie belügt und ihr, obwohl das unhaltbar ist, sagt, wir haben gewonnen. Also nicht das übliche Motiv, was man sich vorstellt, was oft gezeigt wird. Es wird demjenigen, der drinnen ist, die Wahrheit nicht gesagt, weil er sie nicht ertragen könnte. No, man macht jemandem vor, siehe auch dieser DDR-Film,
wie heißt der? Mit Goodbye, Daniel Brühl. Ja. Goodbye Lenin.
Ja, Goodbye Lenin. Nein. Hier ist es für sie ja außerordentlich beunruhigend. Also er führt sie dann aber in die Freiheit an, was er eigentlich will und was er ihr verspricht. Er will noch immer der Held sein. Er will derjenige, er will der Beschützer sein. Er will und er will er bleiben. Und er sagt ihr, wir fliehen gemeinsam. Ich führe dich dadurch. Ne? Der mindestens ein Kopf kleiner ist und der viel jünger ist. Diese Beschützerfantasie. Und dann treten sie aber auf die Straße, es ist schon der Frieden ausgebrochen, sie sieht es, ohrfeigt ihn so. Und dann die allerletzte Szene ist also so fabelhaft, dass wir hier nicht darüber sprechen können. Aber es ist ganz wunderbar, nicht vollkommen unvermutet, es gibt einen Film von Hal Hartley, der auch so aufgelöst wird. Aber herrlich. Also dann allein für diese Szene muss man den Film sehen. Und er endet auch abrupt, also da wird dann nicht noch ein Nachleben gezeigt und eine Moral, sondern wird ganz und gar eigentlich in Musik, in David Bowies Heroes,
Helden. Das ist ja auch das Schöne, man fragt sich, wie machen diese beiden eigentlich weiter, ne? Ja. Also wie wird dieses Pärchen oder dieses Quasi-Pärchen überhaupt noch zusammenbleiben, würden sie ihre eigenen Wege gehen, weil sie älter ist als er oder bleiben die freundschaftlich verbunden? Ich habe mich dann gefragt, okay, was wird Taika Waititi danach machen, nach diesem Triumph auch, den er bei den Academy Awards hatte? Und dann war ich ganz überrascht zu lesen, natürlich, er dreht den vierten Thor-Film, Love and Thunder, aber sein aktuelles Projekt ist tatsächlich ein Fußballfilm, also nicht American Football, sondern tatsächlich ein Soccerfilm, was immer er da plant herauszuholen.
Also amerikanischer Fußball, Soccer.
Soccer, ja genau, also wie die Amis.
Wie in den USA Fußball gespielt wird, ist ja ein großer Unterschied.
Auf jeden Fall.
Also nicht technisch, aber
die Akzeptanz, in der Bedeutung, die Akzeptanz ist eine ganz andere.
Es gibt ja kaum ein Publikum. Ja. Ne?
Für ihn selber war natürlich Jojo Rabbit auch ein wichtiges Projekt, was er vorher nicht so gesagt hat, aber in den Interviews hinterher umso mehr, weil er sich selber natürlich auch als Teil einer Minderheit betrachtet. Er ist ja auch Maori und zeichnet sich selber Interviews auch als braunen Menschen. Er verweist auf seine eigene dunkle Hautfarbe. Und deswegen war ihm dieses Projekt einfach auch eine Herzenssache umzusetzen. Und er wurde dafür auch belohnt. Also viele werden vorher gesagt, natürlich,
Er ist der lustige Regisseur, er will schon was Lustiges draus machen. Aber dass es ihm gelungen ist, einen Film zu drehen, den er nichts der Lächerlichkeit preisgibt, sondern selbst auch die Dinge, die andere lächerlich darstellen, denen eine gewisse Würde verleiht, weil sie verblendet sind. Das war schon eine echte Leistung.
Ja, also es geht auch etwas hinaus über die sozusagen die Umkehrung oder durch Überzeichnung, Kenntlichmachung, das hat man sehr oft gesehen. Aber es ist hier sehr fein und überzeugend die kindliche Psychologie. Man sagt ja immer die Verführbarkeit und eben, sie werden niemals frei sein bis in ihr Lebensende. Das stimmte dann für die Menschen, die in den späten 30ern, Mitte 40er Jahre, 9, 10, 11 Jahre alt waren. Es hat sie nie mehr losgelassen. Aber die Faszination, und gar nicht anfänglich, also es ist ja nicht hier in den 30er Jahren, sondern es ist während des Krieges, ja gegen Ende des Krieges, ja als schon erkennbar war, dass es verloren geht. Es sagt sogar der Hauptmann, dass für den unwahrscheinlichen Fall, dass der Krieg doch noch gewonnen wird, also der Defätismus ist schon erkennbar. Das ist für den Jungen ja aber vollkommen gleichgültig, weil er dieses Lager liebt, weil er diese paramilitärische Erziehung liebt, die Gemeinsamkeit, das Lagerfeuer, dieses Zelten, Und die Ertüchtigung und in der Gruppe zu sein. Man merkt aber, abgesehen von diesem einen Freund, mit dem er auch im Zelt liegt, hat er keine Kontakte zu anderen, zur Außenwelt. Er ist vollkommen isoliert. Und da er in der Fantasie lebt, wie das ja bei Kindern so ist, ist auch diese Figur des Adolf als seinem großen Freund vollkommen glaubwürdig. Der ist nämlich so spillerig und so überdreht und auch so wenig ernsthaft, eben comicartig, dass man das auch glaubt, dass er der etwas ältere Freund ist. Er ist vielleicht 15 oder ja. 16 oder 17. Der könnte eben so ein Jugendleiter sein, wie wir das aus der Jugend kennen.
Der oberste Boy Scout.
Ja, dass die 18-Jährigen bei den Pfadfindern dann die Wölflinge anführen. Aber
es gibt ja nicht nur Adolf Hitler in diesem Film zu sehen, sondern, und deshalb empfehlen wir auch, einen Blick in die Deleted Scenes zu werfen, nämlich auch Göring.
Ja.
Göring wird auch vorgestellt und dann von Adolf Hitler versucht zur Seite zu ziehen. Auch noch eine sehr, sehr lustige, sehenswerte Einstellung. Eine zweite Figur. Man kann schon nachvollziehen, warum Taika Waititi letztendlich dann diese Szene nicht im Film drin gelassen hat, weil es vielleicht den Fokus nochmal auf andere Gruselgestalten gelenkt hätte. Und er wollte wahrscheinlich die Aufmerksamkeit auf die Lächerlichkeit des Adolf Hitler belassen. Nun gut, wir haben den Film sehr gerne gesehen.
Ja, so ist es.
Nun ist er erhältlich im Heimkino. Um sie ein weiteres Mal anzugucken mit vielen weiteren Extras.
Es gibt viele Möglichkeiten, aber mit den Extras ist es natürlich am allerbesten. Ja. Gibt aber auch die üblichen
Making-ofs.
Ja.
Genau. Outtakes, sozusagen Bloopers, was alles bei Dreharbeiten schieflaufen kann, die auch mal sehr unterhaltsam sind. Ich würde sagen, in dieser Folge haben wir es erstmal geschafft.
Ja.
Bedanken uns wieder fürs Zuhören.
Bis zur nächsten Ausgabe.
Bis zum nächsten
vielen
Mal.
Dank.
Tschüss.